jeder, der ein Interesse an Menschen hat, wird diese Bücher lieben, weil man wirklich sehr viel über, nicht nur über das Unternehmen, sondern auch über die Person, die dahinter steht. Denn jedes erfolgreiche Unternehmen wird ja von Personen geleitet und im Grunde genommen, man hinterlässt Spuren, würde ich mal sagen. Und man wird im Grunde genommen ja auch Teil des Gedächtnisses einer Stadt oder eines Landkreises, weil die Bücher, ich sag mal, ein Zeitungsartikel ist nach 14 Tagen raus aus den Köpfen der Menschen und ich weiß nicht, die werden zwar auch archiviert, aber wer geht ins Archiv und guckt sich solche Mikrofilme mit Zeitungsartikeln durch? Bei den Büchern ist es schon so, die sind eben für die Ewigkeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wellenrauschen-Podcast. Ja, es war eine kleine Sommerpause, die ich eingelegt habe. Es sei mir vergönnt, ein bisschen Urlaub mit der Familie. Und ja, da haben wir mal pausiert. Und jetzt dachte ich, jetzt kann es eigentlich auch langsam weitergehen. Jetzt geht es wieder in den Herbst. Da wird ja bekanntlich auch mehr Podcasts, werden mehr Podcasts wieder gehört. Die Leute sind wieder in der warmen Stube und denken, okay, ich höre mal einen Podcast. Aber wir haben natürlich mit der Agentur Wellenrauschen weitergemacht. Ihr verfolgt das vielleicht auch auf Social Media. Es gibt wieder neue spannende Unternehmenspodcasts, die wir anschieben, Projekte der verschiedensten Art. Zum Beispiel mein Meditationspodcast von und mit Luisa Hagedorn. Für all jene, die mit Wellenrauschen ein bisschen entspannen wollen, dem Stress des Alltags entfliehen wollen. Also hört da gerne mal rein in den Podcast von und mit Luisa Hagedorn. Und es gibt einen neuen Gast heute im Wellenrauschen-Podcast und das ist der Peter Teufel aus Bad Kleinen. Ich tituliere ihn mal als Journalisten, als Autoren. Das kommt der Sache, glaube ich, relativ nah. Und was Peter so treibt und getrieben hat in seinem privaten, beruflichen Leben bislang, darüber wollen wir heute sprechen. Peter, hallo.
Ja, schön, dass hallo, du bist. Hallo Olli. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, Mensch, wollen wir nicht einen Podcast machen? Wir haben uns ja im Zusammenhang mit meiner Arbeit kennengelernt. Über die wollen wir ja jetzt auch sprechen, wie du schon gesagt hast.
Legen wir mal los. Genau, du hast es richtig gesagt. Über dein großes Buchprojekt. Darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Damit wollen wir heute auch einsteigen. Wir wollen heute auch ein bisschen Werbung machen für dieses Buchprojekt, weil ich mich nicht ohne Grund daran beteiligt habe. Ich finde das wichtig. Das geht dem, was der Wellenrauschen-Podcast tun will, sehr nah, nämlich Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, in unserem speziellen Fall jetzt aus Rostock und dem Landkreis Rostock vorzustellen, sichtbar zu machen. Ich mache die Menschen hörbar. Peter, du machst sie im besten Fall sichtbar mit einem tollen Buchprojekt. Ja, du warst bei mir jetzt schon, bist du schon das dritte Mal hier. Das läuft immer so, Interview, dann ein zweites Mal kommst du zur Abnahme, wenn man so will, des Textes, dass das auch alles sauber läuft. Und jetzt bist du das dritte Mal hier zum Podcast. Erzähl mal erstmal vielleicht vom Buchprojekt. Wie heißt das? Wo kommt das her? Wer steckt dahinter? Was ist das?
Also dieses Buchprojekt nennt sich Profile aus. Das ist sozusagen das Projekt und dann jeweils die Stadt oder ein Landkreis. In dem Fall ist es jetzt Profile aus der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Hat noch den wunderschönen Untertitel Porträts und Geschichten, was schon zum Ausdruck bringen soll, dass es also nicht nur, obwohl es ein Nachschlagewerk ist, dort tabellarisch die Personen aufgeführt und aufgelistet sind, die in Rostock aktiv sind. Also es handelt sich in erster Linie um Unternehmer und Unternehmen, aber auch Personen des öffentlichen Lebens, die in Rostock aktiv sind und die ja für die Nachwelt so ein bisschen festgehalten und vorgestellt werden sollen. Mhm. Denn diese Bücher werden in den Archiven, in den Nationalbibliotheken in Leipzig und in Frankfurt am Main aufbewahrt und auch in der jeweiligen Landesbibliothek. Warum jeweilige Landesbibliothek? Weil dieses Buchprojekt in ganz Deutschland und mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz erscheint und verlegt wird. Das heißt bei uns in der Landesbibliothek Schwerin. Und natürlich wird auch das Stadtarchiv Rostock eine entsprechende Kollektion von diesem Buchprojekt erhalten. Es sind für Rostock 5 Bände geplant. Ich bin jetzt dabei, den dritten Band fertigzustellen. Die ersten beiden Bände sind im vergangenen Jahr und im Jahr davor bereits erschienen. Und ja, es werden also, wie schon gesagt, Personen aus Rostock vorgestellt. Die können in Rostock leben und arbeiten, aber auch meinetwegen nur in Rostock leben und woanders arbeiten. Ich denke da zum Beispiel an den Geschäftsführer der Lübser Brauerei, der in Rostock lebt, aber eben in Lübs arbeitet. Trotzdem ist er eben ein Rostocker. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir Friedemann Kunz, der sicherlich auch sehr bekannt ist, der ja eigentlich in Marlow seinen Hauptsitz hat, aber in Rostock, jeder weiß es, auch der die großen Räder dreht, indem er eben ein neues Hotel baut und auch Mitglied der Köste ist. Also das sind alles solche Personen, die ja mehr oder weniger bekannt sind. Also es geht nicht nur um die bekannten Personen, sondern auch um die große Masse. Es ist praktisch ein Querschnitt durch die Stadt vom Solo-Selbstständigen bis hin eben zu den größeren Unternehmen, wie auch zum Beispiel die Rostocker, die Fleischerei mit Herrn Böhm. Und
Genau, also kannst ja ruhig mal den einen oder anderen nennen, der jetzt vielleicht schon in den ersten zwei Bänden vertreten war. Oder vielleicht kannst du auch schon den einen oder anderen verraten, der in den dritten Band kommt, der vielleicht auch schon, den du schon sozusagen in Sack und Tüten hast. Kannst ja mal so 3-4 Namen, wie gesagt, Friedemann Kunz hast du schon genannt, aber es sind einfach auch viele, ja, ich sage mal, Handwerksbetriebe, gestandene mittelständische Unternehmen.
So ist es, ganz genau. Aber auch aus dem Gesundheitsbereich, wenn ich da zum Beispiel an Petra Erdmann, die Physiotherapeutin, denke, ganz interessante Frau, eine kleine Physiotherapie, war aber die erste Frau, die in einem Männerfußballmannschaft als Physiotherapeutin gearbeitet hat, nämlich bei Hansa Rostock. Diese Geschichten sind es dann auch, die die Profile so interessant machen. Jetzt im neuen Band ist auch Dr. Frank Bartelt vertreten, den vielleicht auch viele kennen, einer der besten Manualtherapeuten, den wir in Deutschland haben und eben 30 Jahre auch Mannschaftsarzt bei Hansa Rostock gewesen.
War übrigens, Doki war auch schon hier im Wellenrauschen-Studio zu Gast. Nicht im Wellenrauschen-Podcast, sondern bei den Jungs von Küstengelaber. Auch da nochmal schöne Grüße. Und Doki, wie immer, super sympathisch und locker aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hoffe, das hat er im Buch auch gemacht.
Ja, das hat er auf jeden Fall. Also ich sag immer, es ist eigentlich keine Arbeit, es ist ein Vergnügen, dieses Buch zu schreiben, weil man so viele Menschen kennenlernt aus den unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichen Alters, die manchmal gerade Wege genommen haben, meistens aber doch durch irgendwelche Umwege zu dem gekommen sind, was sie jetzt professionell tun. Also es ist wirklich interessant. Ich sag immer so ungefähr 50 Profile sind immer so in jedem Buch vertreten, können auch manchmal ein paar mehr sein. Ist schon, denke ich, eine ganz schöne Menge. Wir sind jetzt bei 140 Personen, Persönlichkeiten, die ich dort in den Büchern vorstelle. Mhm. Das Ganze wird herausgegeben vom Elmar Zinke Verlag aus Schwerin. Das heißt, es ist ein Mecklenburger Produkt, auch wenn es in ganz Deutschland sozusagen diese Bücher gibt. Und zwar arbeitet der Elmar Zinke dann mit den jeweiligen Autoren zusammen in den Gebieten, die das dann aufbereiten. Und ja, die Druckerei, zumindest was die letzten Jahre betrifft, ist auch eine Mecklenburger Druckerei. Und zwar werden die Bücher in Röbel produziert. So wie sich das für Zeitdokumente oder Chroniken gehört, keine Paperback-Bücher, sondern richtig schön mit Salamander-Ledereinband, Fadenbindung, dass einem da nicht nach 50 Jahren die Seiten einzeln entgegenkommen, ist schon eine tolle runde Sache.
Und wie ich dich verstanden habe, so hast du mir das Projekt, an dem ich mich auch gerne beteiligt habe, ein bisschen aus meinem bescheidenen Leben erzählt habe, von meinen Leidenschaften für den Journalismus, aber eben auch für die Podcasterei. Es ist ein bisschen was fürs Leben, ne? Also es ist so ein bisschen, es klingt vielleicht für manche so ein bisschen altbacken, aber für mich war das gerade der Reiz, zu sagen, hey, du hast ja auch was in deinem Leben geschafft oder man bildet sich das ein, das haben andere auch, ohne Frage, aber man hat was, wo man zurückblicken kann, wo man mal drin blättern kann, was haben vielleicht auch andere in der Zeit gemacht und was man sich auch gerne mal in die Schrankwand stellt dann letztendlich.
Ja, ich denke auch. Jeder, der ein Interesse an Menschen hat, wird diese Bücher lieben, weil man wirklich sehr viel über nicht nur über das Unternehmen, sondern auch über die Person, die dahinter steht. Denn jedes erfolgreiche Unternehmen wird ja von Personen geleitet und im Grunde genommen, man hinterlässt Spuren. muss man sagen. Und man wird im Grunde genommen ja auch Teil des Gedächtnisses einer Stadt oder eines Landkreises, weil die Bücher, ich sag mal, ein Zeitungsartikel ist nach 14 Tagen raus aus den Köpfen der Menschen. Und ich weiß nicht, die werden zwar auch archiviert, aber wer geht ins Archiv und guckt sich solche Mikrofilme mit Zeitungsartikeln durch? Bei den Büchern ist es schon so, die sind eben für die Ewigkeit. Insofern ist es schon schön, wenn man zwar in dem Archiv ist, aber wenn man selbst in so einem Buch ist oder auch Mitarbeiter oder Geschäftspartner oder in der eigenen Verwandtschaft sagt, du guck mal, hier ist ein tolles Buch über Rostock, über die Menschen und über Leute, die hier, ich sag mal, dafür sorgen, dass es uns gesellschaftlich gut geht. Das ist schon eine tolle Sache.
Wenn wir jetzt nochmal bleiben bei den Stories, bei den Geschichten, du hast es erwähnt, es ist nicht sozusagen wie ein Lexikon in dem Sinne, man schlägt auf, geht dann runter zu K wie Kramer und dann steht da irgendwie, ja, war mal Journalist oder ist Journalist und Podcaster, wie auch immer, oder Podcast-Experte, sondern es geht um die Geschichte. Was waren so die Highlights so in Mecklenburg, wenn wir jetzt beim Band Rostock oder bei Mecklenburg-Vorpommern, das hast du ja auch mit logischerweise schon betreut, sind das vielleicht nicht immer die Prominenten, die dann die Überraschungen auslösen, sondern gerade die versteckten Geschichten, die ich ja auch hier im Wellenrauschen-Podcast suche, von vielleicht kleineren Unternehmern, die aber vielleicht eine total spannende Story oder Lebensgeschichte zu erzählen hat, wo du rausgegangen bist nach der Recherche oder nach dem Interview und hast gesagt, puh, das war krass jetzt oder so. Also gab es so ein Highlight oder Highlights?
Ja, es gab einige Highlights. Ich möchte da auch gar nicht unbedingt jetzt irgendwen hervorheben, aber ich sag mal schon, es ist beeindruckend. Roland Medling zum Beispiel, der ehemalige Oberbürgermeister von Rostock, was der alles zu erzählen hat und welchen Weg er gegangen ist bis zu seiner Funktion als Oberbürgermeister. Das ist schon sehr interessant und auch beeindruckend. Und da gibt es viele, viele, viele. Und so wie du es natürlich gesagt hast, auch die eigentlich gar nicht so bekannt sind, haben oftmals Geschichten zu erzählen. Ich habe es auch immer wieder erlebt, dass ich von einem anderen Unternehmer gehört habe, denn die meisten kennen sich ja untereinander, also ich kenne den sehr gut und weiß auch einiges, aber das, was ich da in dem Buch gelesen habe, das wusste ich gar nicht. Also für die selbst die entdecken immer wieder neue Sachen, weil das natürlich etwas intimer ist, diese Geschichten, diese Porträts. Wobei man natürlich sagen muss, es entscheidet immer das Porträt, also die Person, was er preisgeben möchte und was nicht. Also ich wird also nicht so, deswegen machen wir auch eine Textabnahme mit Unterschrift. Das wird auch archiviert vom Verlag, dass beide Seiten sicher sein können, dass nur das gedruckt wird.
Ja. Genau, was also es ist jetzt nicht zum Beispiel, das ist vielleicht auch nochmal zur Abgrenzung. Jetzt sind wir sehr in diesem journalistischen Bereich. Ein Journalist, der vielleicht, was weiß ich, von der Zeit irgendwo hingeht, der geht dahin, spricht mit demjenigen und dann fertigt er ein Porträt an und macht das aus seiner Sicht und da wird in der Regel auch nichts abgenommen, sei denn derjenige wünscht das absolut, aber da ist es immer so ein bisschen so, jetzt hier bei dem Buchprojekt ist es ganz safe, rechtlich so klar, so man liest sich das durch, kann seine Anmerkungen machen, genau. Sagen, nee, das gefällt mir nicht oder das sollte raus vielleicht genau. Oder so,
und genau. Das ist dann safe. Und es wird so, ich arbeite so lange an dem Porträt, bis derjenige sagt, das ist so in Ordnung. Ich sage immer, es ist Ihr Porträt. Sie müssen damit zufrieden sein. Sie müssen das auch noch in 10 oder in 20 Jahren damit zufrieden sein. Und so lange, wie das nicht ist, arbeiten wir dran. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Und das ist ja auch, denke ich, ganz normal, dass man diese Sachen so macht, weil, wie gesagt, schon so ein Buch ist ein bisschen was anderes als ein Zeitungsartikel.
Sozusagen, ne? Genau, absolut. Wie gehst du vor? Wenn ich hier suche, ja, man guckt mal in Zeitungsartikeln, wen findet man dann so? Aber ich habe mir sagen lassen, dass du sehr viel auch über Empfehlungen arbeitest, weil du gerade eben auch erwähnt hast, deswegen ist mir die Frage eingefallen, dass die Unternehmer sich natürlich auch alle untereinander kennen, logisch, so ist es. Ne? Netzwerk. Genau. Und davon profitierst du letztendlich auch, Empfehlungen.
Ja, das ist im Grunde genommen der Hauptkontaktweg bei diesen Profilen, dass man sich die Empfehlungen geben lässt von anderen Unternehmern. Also ich möchte sagen, 95% der Profile sind von anderen Unternehmern empfohlen worden und nur 5% kommen über die Wege, die du genannt hast, dass man also einen interessanten Zeitungsartikel zum Beispiel mal liest und sagt, aha, Das ist auch jemand, der für das Buch in Frage kommt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die gelben Seiten mir vornehme und durchtelefoniere und sage, wer will nochmal, wer hat noch nicht, so ungefähr, sondern die Unternehmer kennen sich untereinander am besten und die empfehlen dann eben auch weiter. Natürlich ist es so, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man die Vielfalt hat und dass man nicht in der gleichen Branche dann sozusagen bleibt. Aber bisher bestand diese Gefahr eigentlich nicht. Es wurde immer auch dann zu anderen, klar, man empfiehlt auch nicht gerne Konkurrenten oder Mitbewerber, besser gesagt, in der gleichen Stadt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich der gängige Prozess, dass man sich beim Gespräch, beim Interview des einen dann Empfehlungen für die weiteren holt, ja.
Gibt es jetzt Profile, du hast es vorhin kurz angedeutet, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern und in Rostock, sondern sicherlich wird das nach und nach, das kann man ja, das Thema kann man ja bis sonst wo spielen, auf andere Bundesländer bzw. Regionen ausgebaut. Da bist du dann vielleicht nicht nur tätig, aber auch. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, wie da das Konzept ist?
Ja, also im Grunde genommen ist es so, wie ich am Anfang schon sagte, dass der Verleger Elmar Zinke sich Autoren sucht. Mit vielen arbeitet auch über Jahre zusammen, die dann verschiedene Gebiete aufbereiten. Bevor ich Rostock angefangen habe, habe ich 3 Bände über den Landkreis Nordwestmecklenburg geschrieben. Das ist also mein Heimatlandkreis und da kannte ich mich natürlich am besten aus durch meine vorherige Tätigkeit auch im Journalismus und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zum Beispiel bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg hatte ich schon einen Draht auch zu Unternehmen und habe dort also in dem Landkreis das vorgestellt. Das Besondere ist vielleicht nochmal dazu zu sagen, dass das immer so in sich abgeschlossene Projekte sind. Also es ist manchmal wird man gefragt, ist denn das ein Jahrbuch, kommt da jedes Jahr was raus? Nein, man nimmt sich ein Gebiet vor, schätzt das ein, wie viel Bände man schreiben möchte. Mhm. Das kann manchmal nur ein Band sein oder 3 oder eben als Rostock sind also 5 Bände geplant als größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und Rostock, muss man sagen, ist da auch noch ein bisschen unterrepräsentiert, was diese Buchreihe betrifft. Also es gibt diese Buchreihe seit 1994.
Oh, wow.
Und also schon über 30 Jahre. Und es gibt Gegenden, zum Beispiel der Landkreis Nordwestmecklenburg, da ist das erste Buch im Jahr 2000 schon erschienen. Und da hat es dann 10 Jahre später eine zweite Runde sozusagen gegeben, weil natürlich da auch wieder neue Unternehmen sich entwickelt haben und so weiter. Rostock hat 2 Bücher dieser Reihe aus 2006 und 2008. Allerdings hat sich die Autorin damals sehr auf Warnemünde fokussiert und da auch hauptsächlich Hotellerie und Gastronomie vorgestellt und hat so diese Gesamtheit der Stadt nicht so ins Blickfeld genommen. Deswegen möchte ich behaupten, ist jetzt diese Runde mit den 5 Bänden
etwas vielfältiger, genau, und breiter, genau, gefächert, genau, sozusagen.
Mhm. Ja. Aber es gibt, wie du schon auch vorhin sagtest, es gibt auch schon Bücher über den Landkreis Rostock. Da ist das letzte Buch, ich glaube 3 Bände waren das jetzt im vergangenen Jahr, glaube ich, erschienen. Oder ist vielleicht schon 2 Jahre her, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen.
Ganz streng genommen hätte ich dann auch an den Landkreis mit reingehen können, aber mein Büro ist ja jetzt hier in Warnemünde und Warnemünde, genau, gehört wiederum zu Rostock. Also man kann sich das auch ein bisschen so hindrehen. Aber nochmal nachgefragt, so andere Bundesländer, du hast ja auch vielleicht so einige Regionen, wo du sagst, ja, da könntest du dir auch noch vorstellen, oder wenn du da eingesetzt wirst, je nachdem, schaut er auch mal hier und da. Es ist jetzt nicht nur Mecklenburg-Vorpommern.
Nein. Es ist die gesamte Bundesrepublik. Also ich werde wahrscheinlich, wenn Rostock, also die 5 Bände durch sind, werde ich entweder in den Westerwald gehen. Dort habe ich mal als Journalist im Regionalfernsehen gearbeitet, habe dort auch noch meine Kontakte oder Netzwerk, wie man das so auch nennen kann. Oder zum Beispiel in den Kreis Dippoldeswalde, Freital, also im Prinzip das
Sachsen,
das der Speckgürtel von Dresden. Dort habe ich also Verwandtschaft und bin dort auch häufiger und kenne da auch das ein oder andere Unternehmen und Unternehmer. Das sind also im Grunde genommen dann die Aufgaben, die nach Rostock auf mich warten.
Also, es gibt noch viel zu tun. Wie gesagt, da frage ich nachher nochmal nach, was da noch so anliegt, vielleicht auch im kommenden Jahr. Aber mich würde jetzt interessieren, deswegen hast du eben vielleicht schon selbst ein bisschen den Übergang geschaffen, wie so deine berufliche Laufbahn ist. Wir sind ja ganz schön ins Plaudern gekommen, muss ich sagen, was vielleicht auch an mir liegt, weil ich ja nun auch immer neugierig bin, auch so Typ Journalist, da sind wir uns auch sehr ähnlich. Und obwohl du ja nun viel auch beim Fernsehen gearbeitet hast, ist mir dann doch aufgefallen, dass unsere Lebenswege beruflicher Natur auch gar nicht so unterschiedlich waren. Immer gucken, wo komme ich unter, wo kann ich jetzt was Neues machen, bewerb mich da. Also du bist schon ein bisschen rumgekommen. Nimm uns mal mit, so was waren so deine beruflichen Anfänge und ja, dann schlängeln wir uns mal so am Fernsehen entlang.
Ja, also ich bin eigentlich zum Journalismus und auch zur Arbeit als Autor nicht ganz, ja, freiwillig schon, aber nicht auf direkten Wege gegangen. Ich wollte ursprünglich etwas ganz anderes machen, als ich noch jung und hübsch war. wollte ich eigentlich mal Pilot werden. Das hat dann nicht geklappt, weil ich einen schweren Motorradunfall hatte und musste dann mich beruflich anders orientieren. Ich bin ausgebildeter Schiffbauer, habe damals eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht, wollte aber kein Maschinenbaustudium oder Schiffbaustudium anschließend machen. Ich wollte, wie gesagt, in die Fliegerei gehen.
Du warst in Wismar?
In Wismar, ja. Mhm. Auf der Matthias-Thesen-Werf, wie sie damals noch hieß. Später Meerestechnik, Wismar und. Die ganzen Umbenennungen. Und habe dann, nachdem ich mich neu orientieren musste, ein Studium der Zahnmedizin begonnen, hier in Rostock. Daher kenne ich Rostock auch relativ gut, habe auch verwandtschaftliche Beziehungen hier. Mein Onkel war bis 2001 hier Lotse im Hafen, war also immer viel auch in Rostock zu Gast und als ich hier studiert habe sowieso. Und war also eher auf diese Schiene raus, wollte praktisch von der Hand in den Mund leben, wie es so schön heißt.
Also ist ja wieder was völlig anderes.
Ja, völlig andere Sache. Auch da wurde ich wieder ausgebremst. Nach dem Vorphysikum, was ich erfolgreich abgelegt hatte, bekam ich eine Augenerkrankung, die es mir dann unmöglich machte, das Studium weiterzuführen. Das musste ich dann abbrechen auch. Und ja. Musste wieder schauen, was mache ich nun beruflich. Ich wurde natürlich auch immer älter, darf man ja auch nicht vergessen. Und ich sage das deshalb, weil natürlich der Weg dann immer schwieriger wird, in etwas Neues reinzukommen. Hab dann im Arbeitsamt in dem Blättchen Markt und Chance eine Ausbildung zum Rundfunkjournalisten an der Akademie für neue Medien in Kulmbach gefunden. So am Rande, meine Eltern waren beide Deutschlehrer, Vater Deutsch Geschichte, Mutter nur Deutsch.
Eigentlich prädestiniert.
Diplomlehrerin für deutsche Sprache und Literatur, nannte sich das sogar.
Ja.
Und daher hatte ich schon immer ein gutes Verhältnis zur Sprache und habe auch viel gelesen. Und also ich dachte, naja, das wäre ja auch was. Ich wollte nicht unbedingt schreiben. Ich fand den Rundfunkjournalisten wesentlich interessanter. Das Arbeitsamt hat gesagt, ja, das finanzieren wir dir, kannst du gerne machen, diese Umschulung oder diese neue Ausbildung. Es war ja keine Umschulung, es war eine neue Ausbildung. Und also habe ich dort mich beworben, wurde dann angenommen. Mir wurde dann geraten, vorher noch ein Praktikum zu machen. Das habe ich dann bei der Ostseewelle gemacht, im damals noch existierenden Studio Schwerin. Und bin dann also frohgemuts dort in Kulmbach im Jahr 2001 an die Akademie gegangen, eine Akademie der Bayerischen Presse, wo wir dann also Dozenten aus den bundesweit bekannten Medien hatten und wo uns dann der Journalismus beigebracht wurde. Habe in dem Zusammenhang auch ein viermonatiges Praktikum beim damals noch existierenden Sender N24 in Berlin gemacht, war akkreditiert für den Deutschen Bundestag, habe dort also Beiträge für ein Magazin, Berlin Intern nannte sich das, gearbeitet und kam so eigentlich so ein bisschen vom Radio weg in Richtung Fernsehgeschichte.
Ja. Das kam durchs Praktikum, dann probiert man sich aus, ne?
Genau.
Ja.
Und Das Problem war nur, als ich dann fertig war, war ich 31 und da gab es die Bestimmungen, dass man ein Volontariat, was man eigentlich zwingend im Anschluss machen musste, bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten nur bis 28 und bei den privaten nur bis 30. So, ich war beides sozusagen kam für mich nicht mehr in Frage, also bekam ich kein Volontariat und musste dann sehen, wie ich weiterkomme und hatte dann das Glück, erst über ein Angebot in München bei einer Film- und Fernsehproduktionsfirma Imagefilme für die gehobene Hotellerie und Gastronomie zu drehen. Sporthotels und so weiter und habe dann dort aber, obwohl es mir in Aussicht gestellt wurde, ein Volontariat zu machen, wurde nach dem Praktikum praktisch gesagt, naja, ich weiß noch nicht und so. Es war ein kleines Unternehmen, was im Prinzip auf dieser Welle geritten ist, das möglichst kostengünstig mit Praktikanten.
Ja. Naja. Also da fehlt doch so ein bisschen die Perspektive dann für dich.
So
habe ich
genau,
das auch rausgehört.
Genau, da fehlte die Perspektive und außerdem war mir München ein bisschen zu weit weg als geborener Grevesmühlener, also echter Mecklenburger, und ich habe mich dann woanders beworben und bin dann in Neuruppin gelandet, beim dortigen Regionalfernsehsender.
Also wieder hoch einmal gen Nordosten.
Genau, praktisch in der preußischsten Stadt Deutschlands, Geburtsstadt von Fontane und Schinkel.
Ja, das wissen sehr, auch viele nicht.
Ja, sehr interessant gewesen. Dort habe ich zweieinhalb Jahre gearbeitet, bis der Sender in finanzielle Schieflage gekommen ist, sich aufgelöst hat und ich dann wieder auf der Straße lag. Und habe dann nochmal einen Ausflug in den schönen Westerwald gemacht, in die Nähe von Koblenz. Auch eine sehr interessante, wirtschaftlich starke Region. Man denke, Montabaur sitzt von 1&1, kennen sicherlich alle. Dort habe ich auch zwei Jahre beim Regionalfernsehsender gearbeitet. Es waren immer Zeitverträge, es waren immer bei so kleineren Sendern. Und
was hast du da gemacht?
Da war ich CVD dann schon, Chef vom Dienst also, habe die Programm- und Sendeplanung gemacht, die etwas aufwendigeren Beiträge, weil ja auch dort vorwiegend mit Volontären und Auszubildenden gearbeitet wurde. Ursprünglich sollte ich für die bezahlten Beiträge dort eingestellt werden als Redakteur. Und als ich ankam, wurde mir offeriert oder wurde ich gefragt vom Geschäftsführer, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch als CVD dort zu arbeiten. Ich kannte weder die Region noch den Sender, das Programm noch die Mitarbeiter und hatte 14 Tage Zeit, mir das sozusagen raufzuschaffen, um dann jeden Tag eine halbe Stunde Programm zu produzieren und ins Kabelnetz einzuspeisen. War ein Sprung ins kalte Wasser, ist mir geglückt. Es wurde nicht einmal schwarz gesendet, also insofern
alles gut gelaufen. Wie muss man sich das bei so, wir haben ja hier bei uns in Rostock TV Rostock und ich habe das immer nur am Rande mitbekommen oder Menschen kennengelernt, die da tätig waren. Für mich kommt das immer so rüber, also ich finde es wichtig, dass es sowas gibt. Ich glaube, das ist auch öffentlich gefördert zum Teil. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, weil Fernsehen ist, auch wenn es so auf so einem kleineren Niveau stattfindet, immer ultra teuer. Das heißt, die müssen sich irgendwie immer Unternehmen, Partner holen, damit das Ding sich irgendwie trägt. Ne? Und das ist immer ein fragiles Geschäft. Ne?
So ist es. Also wenn ich jetzt Neuruppin zum Beispiel nehme, die haben einen festen Vertrag gehabt mit den Ruppiner Kliniken, ein Ausbildungskrankenhaus der Berliner Charité auch. Und die haben dort auch, oder wir haben auch das Klinikfernsehen dort produziert. Und da gab es also ein festes Budget, was dann jedes Jahr gezahlt wurde. Das war sozusagen der Basissockel, und dann kam eben über Werbespots und der regionalen Wirtschaft wurde das finanziert. Und als sich der Geschäftsführer dann mit dem Klinikleiter dann überworfen hatte, war klar, dass im Grunde genommen der Sender dann nicht mehr existieren konnte. Wie heißt es so schön, das norddeutsche Sprichwort, der Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken. Also es lag nicht genau an der Arbeit der Journalisten, sondern
ne,
es ja. hat auf der. Ja. Das ist also das immer das Schwierige bei diesen kleineren Sendern, dass immer das Geld eigentlich knapp ist und man so kostengünstig wie möglich produzieren muss und dort auch meistens mit sehr jungen Menschen das macht, die gerade am Berufsanfang stehen.
Die wenig kosten.
Die wenig kosten, die noch in Ausbildung sind und so weiter. Ich hatte dann, bis dahin war ich immer als Festangestellter unterwegs und dann, als das im Westerwald dann der Vertrag auch auslief und sich der Sender mit einem anderen Sender zusammenschloss und es dann zwei CVDs gab, der andere war etwas günstiger, wurde mein Vertrag nicht verlängert und ich bewarb mich dann beim NDR in Schwerin und bekam dort die Möglichkeit dann als freier Autor für den NDR zu arbeiten, habe dann dort Beiträge für das Nordmagazin, für Land und Leute, Lust auf Norden und diese Formate.
Ah, dann bist du ja dann auch in MV nochmal, auch auf diese Art und Weise damals nochmal ein Stück weit rumgekommen.
So ist es, genau, genau. Und das war also auch eine schöne Zeit, wenn es auch nur eben freiberuflich war. Es war dann natürlich auch so, der Kuchen hat immer eine bestimmte Größe. Und wenn dann, je mehr dann davon was haben wollen, werden die Stücke immer kleiner. Das heißt, es wurde dann auch rein vom Finanziellen her so, dass man das nicht mehr so lang machen konnte. Und dann bin ich doch zur schreibenden Zunft gekommen, habe dann für die Ostsee-Zeitung geschrieben, für die Schweriner Volkszeitung. Naja, und dann kamen Angebote von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg, wo ich dann die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe. Also
quasi dann freier Journalist, so wie ich Land und Leute, hätte ich bald gesagt. Und dann ist man ja auch, ja, ich würde doch sagen, es ist fast auch ein bisschen ein Vorteil, so flexibel.
Ja.
Du kannst schreiben, du kannst Fernsehen machen, also du bist da sehr frei und sicherlich muss man mal gucken, wie groß ist der Markt, ne? Was gibt's an Angeboten? Und dann kam das Buchprojekt quasi dann irgendwann später.
Ja, genau. Mhm. Also das war im Grunde genommen, habe ich da auch geschaut, wo habe ich weitere Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
Klar.
Du weißt es ja selber, du hast auch für die Zeitung gearbeitet. Ich sag mal, Zeilenhonorar ist nicht unbedingt üppig und es wird überall gespart. Es wird immer mehr ausgedünnt, was jetzt auch die Zahl der Mitarbeiter der Presse betrifft. Und da war eine Annonce in der Zeitung, dass er also Autoren sucht, der Elmar Zinke Verlag. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und vielleicht darf ich noch sagen, vorher hieß die Reihe nur Profile aus und dann der jeweiligen Stadt. Ich habe mich aber mit ihm geeinigt, dass ich, wenn ich für das Format schreibe, dass ich meinen Profilen in meinen Büchern immer so viel Platz einräumen darf, wie es bedarf. Mhm. Also es gibt andere Bücher aus der Reihe, wo generell nur eine Doppelseite geschrieben wird. Ne? Mhm. Und bei mir ist es eben so, Traditionsunternehmen, wie jetzt meinetwegen Großhandel Gölzow über 100 Jahre, kriege ich nicht in eine Doppelseite. Der hat dann eben entsprechend mehr. Und seitdem hat es den Untertitel Profile und Geschichten.
Okay, aber eben, dass du einfach auch noch gewisse Freiheiten hast eben.
So
da kann eben auch mal eine Porträtier und Porträt eben auch mal 4-5 Doppelseiten sein oder mal nur eine Doppelseite.
So ist es.
So, ne? Und das ist ja, das
schätzt
du dann ein.
Das, was es trägt, genau, das schätze ich ein. Und natürlich auch mein Gegenüber, wie viel er auch bereit ist zu erzählen und wie viel er auch zu erzählen hat. Das ist ja ganz klar. Ein 20-Jähriger hat ja nie so viel schon erlebt und beruflich gemacht, wie jetzt meinetwegen einer, der kurz vor der Rente ist oder im besten Mittelalter, weiß ich, 40, 50, der hat natürlich einen ganz anderen Background. Ne? Und dem muss man auch irgendwo Rechnung dann tragen im Buch. Ne?
Völlig normal. Ne? Also können wir ja, glaube ich, nennen, wenn wir sagen, Hannes Lipka, der mich sozusagen mit vermittelt hat von der Gründungswerft, wird auch eine Rolle spielen.
So ist
und
es.
Einige Jüngere, auch Unternehmer, Start-up-Gründer, auch das wird in dem neuen Band eine Rolle spielen.
Ja, wann bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich die Empfehlung bekommen habe. War übrigens auch über einen Zeitungsartikel gewesen, bin ich an den Paul-Louis Kiso und den Hannes Lipka gekommen und die haben mich natürlich dann in ihrem Bereich dann bei den Startups so ein bisschen weiterempfohlen und das ist also sehr schön. In dem dritten Band werden also auch solche Unternehmen, da sind hochinteressante Sachen dabei, wenn ich an die Hydronauten zum Beispiel denke, die dort ein Patent nach dem anderen rausschießen und da jetzt deutschlandweit und darüber hinaus schon aktiv sind. Wahnsinn, ganz junges Unternehmen, erst 2022 gegründet und jetzt im Grunde genommen platzen die schon aus allen Nähten. Also da gibt es einige Beispiele, wo man dann wirklich auch sagen muss, also Rostock hat ein Potenzial inzwischen, da kann man sich nur drüber freuen.
Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, was du dann daraus liest, wenn man so will. Weil letztendlich machst du dir ja auch als Journalist oder eben als Autor ein Bild über die, die du interviewst. Das ist schon ein, wie ich finde, sehr umfassendes Bild. Das ist nicht nur mal einer so, sondern ich glaube, dass du dir da, wenn du dir alle mal selber hintereinander durchlesen wirst oder du dir interviewt hast, glaubst du, dass da im Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise die Region Rostock ganz gut aufgestellt ist? Natürlich, klar, es geht immer mehr, aber weil du ja auch sehr den Schwerpunkt Startups, mittelständische Unternehmen, wie beurteilst du das?
Ja, also was ich erfahren habe, ist, dass Rostock, anders als es vielleicht in der Öffentlichkeit oder auch in der medialen Wahrnehmung jetzt bundesweit ist, doch einen sehr gutes Netzwerk hat und sehr gute Unterstützungsmöglichkeiten von solchen Startups, gerade auch im Zusammenhang oder in der Zusammenarbeit mit der Universität. Nicht nur Rostock, auch Greifswald und die Hochschule in Stralsund spielen da auch eine Rolle mit. Und also ich denke, dass da wirklich einiges zu erwarten ist und es nicht nur, obwohl man das natürlich nicht jetzt unter den Scheffel stellen sollte, aber jetzt nicht nur Liebherr oder solche Unternehmen.
Nicht nur die Großen.
Nicht nur die Großen.
Die Großen sind wichtig.
Natürlich.
Total.
Natürlich.
Ne? Und ich würde mir natürlich auch wünschen, Stichwort, ich habe ja nun viele Jahre in Magdeburg gewohnt, da hat es ja nun leider auch nicht geklappt mit dem großen Intel-Werk, ne? Ja. Dass hier einfach auch in MV mal ein großer Player kommt. Tesla war ja damals im Gespräch, hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, das Rückgrat, also letztendlich das, was auch über Jahrzehnte da sein wird, ist letztendlich das Handwerk und der Mittelstand.
Ja, und die innovativen Unternehmen, die auch nicht 10.000 Mitarbeiter haben, sondern meinetwegen nur 50 oder auch nur 5, die aber trotzdem dann wieder andere nach sich ziehen, andere Gründungen dann befördern. Das ist eigentlich dann das Starke, wenn das also übergreifend ist, nicht nur die Firma allein, sondern dass dann andere davon noch partizipieren. Und das, denke ich, ist hier auch mit den Technologie- und Technologiezentren, die es hier gibt und den Gewerbegebieten, wo also immer wieder auch neue Unternehmen. Ich denke da zum Beispiel auch an Entava, ein Unternehmen, junges Unternehmen, welches sich auf die Produktion von Insektenmehl und Insektenprodukten spezialisiert hat. Im Grunde genommen das Nahrungsmittel der Zukunft, wenn es um tierisches Eiweiß geht, also auch hochinteressant. Und das sind also alles so kleine Leuchttürme vielleicht, die aber im Grunde genommen anderes dann nach sich ziehen.
Genauso erlebe ich es auch, Peter, in den Interviews hier im Wellenrauschen-Podcast in den vergangenen Jahren. Das sind mitunter noch zarte Pflänzchen, manche wachsen auch ein bisschen schneller, ja, wenn ich da an Paul-Louis Kiso denke. Aber das sind Menschen, die sind von hier, die haben hier studiert, die bleiben auch hier, ja, die haben hier ihren Sitz und schaffen hier auch Arbeitsplätze vor Ort. Und das ist für meine Begriffe so, der Meinung war ich schon immer, dass das organisch aus sich heraus wachsen soll. Klar, könnte immer mehr sein, aber es ist, wie es ist. Letzte Frage, Peter, ja, wann erscheint denn mein Buch? Wann kann ich denn endlich mich lesen?
Ja, es wird also definitiv noch in diesem Jahr erscheinen. Geplant ist die erste oder zweite Dezemberwoche. Also pünktlich zu Weihnachten, dass man auch etwas zu verschenken hat. Das ist also definitiv der dritte Band dann zu Weihnachten diesen Jahres.
Kannst du schon für nächstes Jahr was verraten oder ist das noch geheim?
Ja, also es ist noch geheim. Nur so viel, es wird auch im nächsten Jahr wieder einige Unternehmen und Unternehmer geben, die sich auch schon angemeldet haben, die gesagt haben, ja, sie möchten gerne in den vierten Band, weil oftmals ist dann das auch mit irgendeinem Jubiläum verbunden oder mit einem bestimmten Ereignis, dass sie dann sagen, also wenn ich sie anfrage, ja, sehr gerne, aber bitte erst im nächsten Band. Da kann man sich sicherlich auch wieder auf die eine und den anderen freuen.
Sehr schön. Dann haben wir ein bisschen gespoilert und um letztmals dann auch noch die Werbetrommel ein bisschen für Profile zu rühren. Angenommen, es hört jetzt irgendein Unternehmer oder auch ein Mensch einfach hier zu und möchte auch im vierten Band möglicherweise dabei sein.
Es wird, wie gesagt, fünf Bände geben.
Wo kann man dich erreichen? Am besten, glaube ich, per E-Mail?
Ja, genau. Per E-Mail ist es immer möglich. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme, auch wenn es darum geht, wenn man irgendwie jemanden auch empfehlen möchte oder irgendwelche Fragen hat oder so, gerne an mich, sich an mich wenden. Unter der ganz einfachen E-Mail-Adresse leocor@web.de, also Ludwig Emil Otto Konrad Otto Richard @web.de.
Das ist sehr eingängig und sollte leicht zu merken sein, also leocor@web.de. Leute, wenn ihr noch mit ins Buch wollt, dann meldet euch gern und ja, Peter, dir eine gute Zeit als Autor, als Journalist. Ich glaube, es bleibt spannend und wir freuen uns auf die kommenden Bände und ich freue mich auf mein Porträt, ja, ist einfach eine schöne Sache, dass man sagt, vielleicht auch in 20, 30 Jahren, dass man seinen Kindern oder Enkeln das nochmal zeigen kann, was man vielleicht für sich geschafft hat, ohne da jetzt zu überheblich zu sein, sondern einfach für sich auch sagt, Mensch, ich habe was bewegt hier da freuen wir uns jetzt einfach drauf und ich danke dir für das Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.